Am letzten Tag des Jahres habe ich immer ein eigenartiges Gefühl. Ich fühle mich wie auf einer Passhöhe. Ich bin oben am höchsten Punkt angekommen, kann mich umdrehen und ich schaue zurück und kann überblicken so die Strecke, die ich gegangen bin. Und auch ein bisschen nach vorne möchte ich schauen, aber kann nicht viel sehen. Ich denke, ihr versteht das und euch geht es vielleicht auch ähnlich so. Für diesen Altjahrsabend ist von den Losungen uns der Psalm 103 vorgegeben. Und ich möchte aus diesem langen Psalm immer nur einige wenige Aussagen uns nennen und das ein bisschen kommentieren. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vieles können wir ruhig vergessen. Vieles sollten wir vergessen. Vieles müssen wir vergessen. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Aber vieles, vieles dürfen wir nicht vergessen. Denn das gehört zu unserem Leben. Unser Leben wird arm und schmal, wenn wir all das Gute, was Gott uns getan hat, vergessen. Jemand sagte mal, die Erinnerungen sind der Rosengarten des Alters. Und da kann man sich ruhig mal in diesem Rosengarten der Erinnerungen bewegen. Ach, lieber Gott. Und dann überblicken wir unsere Kindheit und auch den Krieg, den wir ja alle, die wir hier sind, ja überstanden haben. Und viele, viele einzelne Führungen und Wohltaten Gottes in Notzeiten, freudige Zeiten. Er hat uns viel, viel Gutes getan. Und das ist ja unsere Lebenswirklichkeit. Die wollen wir nicht beiseite kehren. Die wollen wir nicht abschütteln, sondern als einen Schatz in uns tragen und das immer wieder mit unserem Gott und Vater in Verbindung bringen. Immer wieder korrespondieren. Immer wieder sagen, danke, ach, da und da und da, wie viel Gutes hast du getan. Mich beeindruckt immer wieder das, was Jesus in Lukas Kapitel 17 erzählt hat, die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die einmal voller Jammer da ihm zuriefen, Herr, erbarme dich unser. Und was Aussatz damals bedeutet, das können wir uns ja vorstellen. Es war das Todesurteil, keine Aussicht auf Heilung, ausgestoßen aus Familie und Gesellschaft. Und diese Typen da, die so als Gruppe denn da irgendwo auftraten, und die riefen Jesus zu, Herr, erbarme dich unser. Er schickt sie zum Priester, dich zu zeigen, war ein Glaubensschritt. Und während sie zum Priester gingen, wurden sie alle gesund, alle heil. Und jetzt kommt das Traurige von der ganzen Geschichte. Nur einer kehrte um und sagte Danke. Einer. Ich weiß nicht, steckt da eine Statistik des Herrn dahinter? Warum ist das nur der eine? War das zufällig damals der eine, der da gekommen war? Oder steckt da irgendwie doch eine Lebenswirklichkeit dahinter, dass eigentlich nur 10% der Gläubigen dem Herrn wirklich Dank sagen? Wie viel sind wir hier? Keine 100, gell? Sind es 80? 10% sind nur 8 Leute von euch, die wirklich dankbar sind. Stimmt das? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sonst ist euer Leben jämmerlich arm, wenn ihr all das Gute, das ihr Tag für Tag empfangt, einfach nicht in euren Herzen bewegt und das zum Gebet macht und dem Herrn dafür dankt. Bei dem einen, der da zurückgekommen war und gedankt hat, da merkt man ja richtig seinen Schwung. Und als er sah, dass er geheilt war, lobte er Gott mit lauter Stimme. Ein Zeugnis für die Menschen. Ich bin gesund geworden. Und er dankte Gott auf der Straße, wo er war. Man merkt einfach, wie das Leben reich ist bei einem, der dankbar ist. Und von den anderen keine Spur mehr. Jemand sagte mal, wenn wir von Gott etwas empfangen, ohne zu danken, dann ist das Diebstahl. Vielleicht krass ausgedrückt, aber es geht in die Richtung. Wir eignen uns etwas an, was im Grunde genommen kaum irgendwie zu uns gehört, weil wir das nicht in unser Leben und in die Beziehung zu Gott integrieren. Warum tut Gott dann so viel Gutes? Weil er seine Kinder liebt, wie wir unsere Kinder lieben und noch viel mehr. Und er will Gemeinschaft haben. Er will ein Echo haben. Er will hören. Das Kind ist dankbar. Ja, das ist die Trägheit des Herzens. Die Trägheit des Herzens, die manchmal so einfach die Gaben Gottes, die Segnungen annimmt. Und dann wird das Herz von Mal zu Mal immer finsterer. Weil einfach dieser Glanz fehlt, dieser Glanz der Dankbarkeit, der den Reichtum dann wirklich auch sieht und anerkennt. Und das in seinem Leben dann zu einer großen Bedeutung macht. Dankbarkeit ist das Kreislaufmittel der Beziehungen. Dankbarkeit ist das Kreislaufmittel der Beziehungen. Wenn ich einen Schlaganfall habe, dann ist irgendwo hier ein Blutgefäß blockiert. Das Herz pumpt weiter, jo. Es pumpt weiter, das Herz. Aber wird nicht mehr alles durchblutet, weil eine Blockade vorliegt. So ist es bei der Dankbarkeit. Wenn wir nicht wirklich Danke sagen, dann führt das zu einer Blockierung. Gott gibt weiter seine Gaben, so kleinlich ist er nicht. Aber ob es dann wirklich so bei uns ankommt, ob wir dann die Augen dafür haben, das zu sehen, darauf kommt es an. Gerade dankbare Menschen sind meistens auch sensible Menschen. Die haben dann offene Augen für das, was Gott tut, was er geschaffen hat, was er bei anderen tut, was er in einer Gemeinde tut, bis hin in die hohe Weltpolitik. Und deshalb kann er auch alles zu einem Gebet machen. Ich war mal mit einem Ehepaar aus meiner Verwandtschaft eine Woche in Masuren, vor einigen Jahren. Wir hatten zusammen ein Quartier gehabt, in der Pension, haben zusammen gegessen, waren zusammen unterwegs. Sie war der Führer gewesen, der andere war ein Jünger, der kannte sich in Masuren nicht aus, waren da noch nie gewesen, aber da waren ihre Wurzeln. Und ich habe mich verhalten wie zu Hause auch. Mit meiner Frau oder jemand was fehlt, dann reiche ich was zu und reicht mir jemand was mir, dann sage ich Dankeschön, wie man das ja so doch macht, ja. Da sagte diese Frau einmal zu mir, sagt sie, weißt du, in der Familie ist es doch nicht nötig, immer Danke zu sagen. Ich sage, warum denn nicht? Ja, ist doch selbstverständlich. Ich sage, siehst du, das ist diese elende Selbstverständlichkeit, ja, dass wir vieles annehmen, von der Frau, vom Mann, in der Gemeinde, von anderen Menschen, und dass wir vieles von Gott annehmen, aber nicht Danke sagen. Und dadurch gibt es dann nicht diese herzinnige Beziehung. Dieses Du. Danke, Vater. Mich hat eine Gabe von dir wieder erreicht. Danke, Vater. Du hast mich wieder erfreut. Ja, wenn das alles zu einer elenden Selbstverständlichkeit wird, in Ehe und Familie, und man nicht mehr ein Dankeschön von Herzen über die Lippen bringt, dann ist in den Beziehungen da schon ein Grauschleier drauf. Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, dass wir viel zu tun haben und keine Zeit haben. Nur hier, die meisten von euch ja sowieso nicht, die jungen Leute, die im Berufsleben noch stehen, denen geht es ja anders, ja. Aber es hat alles nicht mit Verpflichtungen zu tun oder mit einem guten Gedächtnis oder was weiß ich. Sondern Dankbarkeit hat mit Liebesbeziehungen zu tun. Wenn ich meinen Vater im Himmel liebe, dann achte ich auf das, was er tut. Dann möchte ich, dass ich nichts versäume, nichts übersehe. Denn er meint das gut mit mir. Und deshalb hat das nichts zu tun mit Tagesprogramm oder mit irgendwelchen Umständen, in denen ich lebe. Nein, sondern das hat einzig und allein mit unserem Leben miteinander. Liebe öffnet die Augen In unserer Gemeindezeitschrift ist ein Artikel vom früheren EKD-Präsident Nikolaus Schneider. Er war EKD-Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche. Er hat sein Amt vorzeitig niedergelegt, weil seine Frau an Krebs erkrankt ist. Und er hat gemerkt, es erfordert die Situation, dass ich meine Frau pflegen muss. Und er ist auch schon über 60, so dass er an der Pensionsgrenze ist. Nein, ich gebe mein Amt ab und ich pflege jetzt meine Frau. Und dann schreibt er in diesem Artikel, könnt ihr unser Gemeindezeitschrift ja nachlesen, wenn ihr sie bezieht oder ausleihen könnt. Da sagt er, sie haben viel Trost gebraucht. Das war für sie ein Schock gewesen, zu erfahren, seine Frau hat Brustkrebs. Das war ein Schock. Damit muss sie erstmal fertig werden. Ihr Leben total umgekrempelt. Und dann sagte er, nach all diesen Erfahrungen muss er sagen, dass Trostlosigkeit im Leben etwas mit Beziehungslosigkeit zu tun hat. Ich denke, das stimmt genau. Trostlosigkeit hat mit Beziehungslosigkeit zu tun. Wenn ich wenig Beziehungen habe zu lieben Menschen oder überhaupt zu Menschen, und dann komme ich in eine Situation, wo ich Trost brauche, ja, da wird keiner kommen und mich trösten. Da fängt auch Gemeinde an und hat die Gemeinde ihren Schwerpunkt. Ja? Dass wir einander trösten, das ist unsere Aufgabe. Und denke, gerade in diesem Haus und nebenan in all den Abteilungen, da gibt es viel, viel Aufgaben, Menschen zu trösten, ein gutes Wort zu sagen. Aber das hat sie bei mir festgehakt. Ja? Trostlosigkeit hat auch mit Beziehungslosigkeit zu tun. Und wenn ich wenig Herzensbeziehungen zu meinem Vater im Himmel habe, ja, dann werde ich auch den Trost nicht so empfangen. Den werde ich nicht sehen, wie er mich tröstet, was er mir gerade geschenkt hat. Da muss man wirklich offene Augen haben und das sehen und erkennen in dieser Beziehung. Und nun sind hier in diesem Psalm 103 einige Anliegen genannt, wofür wir danken können. Es gibt viel mehr, aber ich will mal einiges nennen. Der da vergilt, der da vergibt alle deine Sünden. Dafür kann man danken. Die Sünde ist Problem Nummer 1 in dieser Welt. Wenn es Probleme in der Ehe gibt, dann hat es mit Sünde zu tun. Wenn es Probleme in einer Familie gibt, dann hat es mit Sünde zu tun. Wenn in der Gemeinde Probleme gibt, hat es ebenfalls mit Sünde zu tun. Bis hin zu den Beziehungen unter den Völkern und all die Kriege, die daraus dann erwachsen, ja. Und jetzt haben wir einen, der unsere Sünde gesühnt hat, Jesus am Kreuz. Und da können wir immer wieder von Herzen danken. Danke, Herr. Alles gut gemacht am Kreuz. Alles gesühnt, alles weg. Und das, was jetzt vorgefallen ist, danke. Ich darf dich bitten um Vergebung und du vergibst gerne. Und wie oft haben wir es getan in diesem Jahr? Wie oft hat uns der Herr vergeben? Martin Luther sagte zu diesem Thema, wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Und wie das stimmt, gell? Wo Vergebung der Sünden ist auch Leben und Seligkeit. Das Zweite, der da heilt alle deine Krankheiten oder nach anderen Übersetzungen alle deine Gebrechen. Auch in Altersbeschwerden hilft er. Wie oft haben wir ärztlich-medizinische Hilfe oder in der Pflege hier empfangen? Wie oft sind unsere Schmerzen gelindert worden? Wie oft sind wir getröstet worden? Der da heilt alle deine Krankheiten oder Gebrechen. Da steht alles unter einem endzeitlichen Vorbehalt. Die endgültige und vollkommene Heilung, die steht noch aus. Darauf gehen wir noch zu. Aber zunächst erstmal heilt er. Ich werde das nicht vergessen. Ich habe vorhin mal nachgerechnet. Es sind 53 Jahre her. Da war ich mal als Zeltdiakon in Schleswig-Holstein. Wir sind mit dem Missionszelt durch das Land gezogen. Da waren wir an einem Ort. Und da wurden wir gebeten, eine Kranke zu besuchen. Und da war der Evangelist und ich als Zeltdiakon, wir waren da hingegangen am Nachmittag. Und dann fanden wir eine Frau, die war so 35 bis 40 Jahre alt und sie saß in einem Rollstuhl. und über ihren auf dem Schoß war eine Decke ausgebreitet und auf der Decke lag eine Bibel. Und ihre Hände waren so verknöchert und so steif von Gicht. Sie konnte nicht mehr selbst gehen, sie konnte auch nicht mehr selbst essen. Und welche Freude diese Frau ausstrahlte. Schwestern und Brüder, das ist über 50 Jahre her. Und dieses Bild hat sich mir als Junggläubigen damals so eingeprägt. Wie kann eine Frau, die nicht mehr gehen kann, die im Rollstuhl sitzt, und wie kann die strahlen und sich freuen? Und hat sie uns demonstriert, wie sie mit den Händen noch die Bibel, noch in der Bibel noch blättern konnte. Das kann ich noch. Schaut mal, das kann ich noch. Sie hat auf das geschaut, was sie noch konnte. Und nicht auf das geschaut, was ihr fehlte. Ihr lieben Schwestern und Brüder, die wir alle älter geworden sind. Wenn wir immer nur auf das schauen, von dem wir meinen, das fehle uns, dann werden wir traurig. Tag für Tag. Immer auf das schauen, was wir noch können und was wir noch haben. Wie gut, dass es uns hier und da noch geht. Das macht uns froh und dankbar. Das lässt uns die Hände falten und unsere Stimme zum Herrn erheben und ihm danken. Ich möchte mal etwas erwähnen, was man eigentlich in der Predigt nicht so erwähnt, aber wir sind ja die meisten alte Leute. Ich möchte mal eure Medikamente erwähnen. Dank für alles zu danken und Krankheit ist erwähnt und all das Beschwerden und Gebrechen und so weiter. Ich habe mal ein längeres Gespräch gehabt mit meinem Facharzt. Und da sagte er, wie traurig es wäre, dass viele seiner Patienten viel mehr die Nebenwirkungen der Medikamente kennen als die guten Wirkungen. Und er sagte zu mir, glauben Sie mir, ein Teil von meinen Patienten nimmt die Pillen erst gar nicht. Und dann jammern sie hinterher. Ich weiß um die Problematik von manchen Nebenwirkungen. Ich habe auch an einer Stelle damit zu tun. Aber Schwestern und Brüder, habt ihr mal eure Pillen und was auch immer auf den Tisch mal gelegt, die Hände drauf und eure Medikamente mal gesegnet? Habt ihr mal gedankt dafür, dass wir die haben? Viele von uns würden heute nicht mehr leben. Und die Medikamente, Igitt, das sind ja Chemie und was weiß ich alles, ja. Leute, die Medikamente sind alle aus der Schöpfung Gottes. Von Wissenschaftlern, denen Gott Weisheit gegeben hat, zusammengetragen, zusammengemixt, dass sie uns doch helfen. Und selbst wenn diese Elemente der Medikamente von einem anderen Stern kämen, das ist auch noch Schöpfung Gottes. Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, wo es um die Problematik von Essensvorschriften geht. Ja? Die Juden hatten ihre Vorschriften gehabt und die Heiden und nun waren sie in einer Gemeinde jetzt miteinander. Und da gab es auch viel unterschiedliche Meinungen. Was kann man essen, was kann man nicht und so weiter. Ist manches koscher oder nicht koscher. Ja? Und da schreibt Paulus, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wir können also unsere Medikamente heiligen durch ein Dankgebet zu Gott. Und dann kriegen wir auch ganz andere Beziehungen zu unseren Medikamenten. Ja, wisst ihr, es hat auch eine seelische Ebene, das Ganze, nicht nur eine organische. Sondern wenn ich eine positive Beziehung zu etwas habe und das wert achte, dann wird es mir in der Regel besser bekommen. Wenn ein Essen vor mir steht, ich habe den Eindruck, dieser Fisch ist schon gammelig und ich esse ihn trotzdem, der wird mir garantiert den Magen dann umdrehen. Und wenn ich mit Widerwillen immer die Medikamente nehme, das ist schwierig. Also meine Empfehlung heute mal, segnet doch mal eure Medikamente. Dankt Gott und heiligt auf diese Weise das, was ihr für eure Gesundheit tut. Der dein Leben erlöst vom Verderben. Es gibt viel Erlösung. Wenn mancher gesund wird nach schwerer Krankheit, dann spricht er auch schon von Erlösung. Ist ja auch alles richtig. Aber das noch Altes Testament, Verderben, die Grube und wie man das im Alten Testament dann gesehen hat, das menschliche Ende. Wir haben doch die Auferstehungsgewissheit. Die Zusage vom Herrn, ihr sollt alle Tage bei mir sein. Ich beobachte immer wieder viele Menschen, die auch sich als Christen wähnen oder halten, dass viele glauben, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott und so weiter, aber vielen fehlt die Heilsgewissheit. Hier fehlt eine biblische Unterweisung. Wer den Sohn Gottes hat, das Leben. Wer Jesus mal angenommen hat, ja, der hat in Jesus den Heiland, den Erlöser und wird einmal bei ihm sein. Und deshalb, wenn hier wir angehalten werden, uns zu freuen, weil wir erlösen von unserem Vater im Himmel durch Jesus Christus, ja, dann ist das in Verbindung mit Heilsgewissheit und Heilsfreude und einem positiven Ausblick in das neue Jahr, in das wir in wenigen Stunden eingehen, der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Ich sehe alles gekrönte Häupter hier. Alle habt ihr eine Krone auf. Bitte? Halleluja. Halleluja, ganz gewiss. Und auf der Krone ist eingraviert Gottes Güte, Gottes Erbarmen. Habt ihr daran gedacht, dass ihr Kronträger seid? Schön, ne? Ach, wie gut haben wir es doch. Ein Vater im Himmel, der uns liebt und das alles Mögliche Gute für uns tut, auch wenn wir manches noch nicht verstehen und nicht passt. Schwestern und Brüder, auch angesichts von mancher Krankheit und Not. Wir sind nicht berufen, alles zu verstehen. Wir sind aber berufen, zu vertrauen. Und es bleibt, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir müssen uns nicht anmaßen, wirklich in den Plan Gottes überall Einblick gehabt zu haben. Also da, wo wir manches nicht verstehen, nicht zurechtkommen, da können wir sagen, danke, lieber Vater, kapiert es nicht. Aber ich vertraue dir, dass am Ende alles gut wird. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Mit Gutem sättigt dein Leben, satt werden. Viele von euch haben Krieg und Nachkriegsjahre erlebt mit Hunger, mit Entbehrungen. Ich auch, DDR bis 49. Ja, ich weiß, was Hunger ist. Umso dankbarer bin ich immer bei Tisch. Weil ich auch diese Vergangenheit nicht vergessen habe. So dankbarer für all das, was wir essen und trinken dürfen, dass wir in Ruhe und in Frieden hier leben dürfen. Also danken wir dem Herrn. Das sind einige Beispiele. Ein zweiter Teil, da geht es um das Loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und wenn ich euch jetzt zum Lob Gottes anhalten möchte, dann tue ich etwas Falsches. Anhand dieses Textes etwas Falsches. Warum? Warum tue ich etwas Falsches? Eure eigene Seele soll ich animieren zum Lob Gottes, nicht ich. Habt ihr gehört? Lobe den Herrn, meine Seele. Unser Wille und Verstand, der erkennt, was Gott getan hat. Und jetzt geben wir diese Erkenntnis an unsere Seele weiter und motivieren sie, so, liebe Seele. Und jetzt erhebe dich. Und jetzt lobe und preise den Herrn. Das ist kein Selbstgespräch. Das ist eine Motivation unseres inneren Lebens. Wir sollen ein Priester unserer eigenen Seele sein, so wie im Tempel Israels damals die Priester die jüdische Gemeinde aufforderte zum Lob Gottes, so soll unsere eigene Seele uns auffordern, Gott zu loben. Trotzdem tue ich es noch, ist ja nicht falsch. Die jungen Leute vom Lobpreisteam damals, die kennen das schon, diese Aufteilung, ja. Wofür danken wir Gott? Für die Gabe. Wir danken für die Gabe. Wofür loben wir Gott? Na, was sagen die Lehrerinnen, zwei Lehrerinnen sehe ich hier vorne, ja? Was sagt den Kindern, wenn sie etwas Gutes gemacht haben? Das hast du aber schön gemacht. Wir loben Gott für seine Taten, für das, was er tut. Und was ist Anbetung? In der Anbetung geht es um die Person Gottes. Das ist nochmal tiefer. Da geht es um das Vaterherz Gottes. Wie groß bist du? Da denken wir nicht mehr an Krankheit und an Mission und an Gemeinde und was weiß ich. In der Anbetung, ich hoffe, das wird mir noch einmal geschenkt, dass ich nochmal über Anbetung sprechen kann. In der Anbetung, da fällt alles ab. Und da sehen wir nur noch Gott und Jesus. Nichts anderes. Und wirkliche Anbetung gibt es ganz wenig unter Christen. Wirkliche Anbetung gibt es ganz wenig. Loben und Danken, da sind wir zu Hause. Das passiert, ja, aber Anbetung nicht. Also, Anbetung. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Das tut er. Auch da steht unter dem endzeitlichen Vorbehalt, die endgültige Gerechtigkeit, die kommt noch. Aber heute gibt es für uns eine Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben. Ich habe mal vor einigen Wochen darüber gesprochen hier. Ja, wir sind durch Jesus gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Und sind vor Gott gerecht, weil er uns gerecht gemacht hat durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. In Offenbarung 16, Vers 7, da steht es, deine Gerechte sind wahrhaftig und gerecht. Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Was alles in der Welt geschieht, an Not und Elend und so weiter, das können wir auch gar nicht so richtig einordnen. Was ist das eigentlich? Macht das der Teufel, machen das die Menschen oder machen es beide oder wie auch immer, ja? Aber wenn einmal alles klar sein wird, dann wird die ganze Welt, dann werden alle sagen, Gott, deine Gerichte sind gerecht. Da war nichts falsch gewesen. Das werden wir allerdings erst im Rückblick dann sagen können. Aber halten wir fest, Gott schafft Gerechtigkeit, für den, der zu Jesus kommt, wird gerecht gesprochen. Oder er tat seine Wege kund dem Mose. Da ist wieder in dem Psalm ein Rückblick auf die Anfänge der Erlösung aus Ägypten. Gott hat diesen Erlösungsplan nach und nach dem Mose deutlich gemacht, mit Aaron zusammen, haben sich an die Spitze gestellt und im Namen Gottes das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Das ist eine Frage des Rückblickes nach unserer eigenen Geschichte. Nach der Führung Gottes. Ich habe vorhin schon angedeutet, wir noch als Kriegsgeneration, aber auch in jüngeren Jahren, nicht die Führung Gottes. Manchmal so ganz handgreiflich, ganz praktisch, wie man liest mit einmal, hier ist etwas, daran habe ich gar nicht gedacht, das kann ja nur vom Herrn kommen, nicht? Also hier kann man Gott wirklich loben von ganzem Herzen, wie viel er geführt hat. Auch unser deutsches Volk, Schwestern und Brüder, vergessen wir nicht diese garstige Mauer, die es nicht mehr gibt und den Stacheldraht, ja. Angesichts asiatischer Länder, Korea und so weiter, da kann man immer wieder sagen, Herr, wie gut haben wir es. Wir haben unendlich viel zu danken, Gott, ja. Als Einzelperson und dass wir in Freiheit noch leben können, dass wir alle gut versorgt sind und so. Also gibt viel Gott zu danken. Ja, auch hier im Blick auf das neue Jahr, gnädig und barmherzig ist der Herr. Die Erfahrung des letzten Jahres dürfen wir auch mitnehmen als Trost für das neue Jahr. Im neuen Jahr wird Gott nicht weniger gnädig und barmherzig sein, als er im vergangenen Jahr war. Ich lese nur noch einige Verse aus diesem Psalm und sage nur einige wenige Worte dazu. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist Gott, so mächtig ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. Eine mächtige Güte Gottes. Eine mächtige Güte Gottes. Das muss man aber ins Herz aufnehmen. Schwester und Bruder, das haben wir nicht immer automatisch, wenn wir morgens aufwachen und sagen, ja, das ist alles da, vielen Dank, lieber Vater im Himmel. Man muss immer wieder mal die Bibel zur Hand nehmen und das wieder mal aktualisieren in unserem Leben. Ja, so wie wir es jetzt machen, muss man immer wieder im Leben das machen, um wieder dankbar zu werden und Gott zu loben. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. die neue Jahreslosung, Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Ja? Und hier ist es erbarmend wie ein Vater. Gott ist Vater und Mutter in eins, weil er die vollkommene Liebe ist. Kann er beides zusammentun, die väterliche Liebe und die mütterliche Liebe, weil er vollkommen ist in seiner Liebe. Wir Menschen kriegen das nicht hin. Meine Frau kann nur als Mutter leben, die Kinder, und ich kann sie nur als Vater leben. Nicht? Das ist ja in Ordnung, deshalb gibt es ja auch zwei. Aber Gott hat so ein liebevolles Herz, dass er beides in sich trägt, ja? Das mütterliche und das väterliche. Da kann man nur loben und auch anbeten. Herr, was bist du für ein großartiger Gott? Ich bin begeistert von dir. Dass du ein Vater und eine Mutter in einem bist, was auf Erden nicht möglich ist, schon allein aus biologischen Gründen. Das Letzte, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron. Manchmal möchte ich beten, ach Herr, komme bald, ja, ich bete ja auch so. Der ganze Schlamassel da im Nahen Osten und überall diese Flüchtlinge, dieses Elend. Und ja, wer mal Flüchtling war auf verschneiten Straßen in Ostpreußen, nicht, der weiß, was Flüchtlingselend bedeutet. Ja. Gut, aber die Welt hat so viel Hunger und so viel Not und so viel Mangel an Trinkwasser und an Frieden. Überall brodelt es und geht es doch. Da wird uns gesagt, ruhig, ruhig. An Gottes Thron, da sägt niemand, dass der Thron zusammenkracht. Das wird nicht passieren. Da gibt es keinen Putsch im Himmel. Er bleibt. Und seine Langmut, seine Güte, die kann unser Problem sein, nicht? Wir müssen ja alles immer schnell erledigen. Und da ist Gott eben der andere Gott, der noch mehr geduldig ist, weil er will, dass alle gerettet werden, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Deshalb ist er geduldig und lässt das alles auch zu. Und manche Not, manches Elend, ja, bewirkt ja auch eine Umkehr. Manche Not hat schon beten gelehrt. Also, diese Perspektive zum Schluss, ja, wir haben einen Herrn. Und wie es mit Deutschland wird, mit Europa, viel Unbehagen beschleicht uns, ich weiß es, ja, viele Unwägbarkeiten sind da, auch wenn Angela Merkel uns heute Abend und morgen früh trösten wird, da in ihrer Neujahrsansprache, ja, und sagen, dass sie alles richtig gemacht hat, oder das meiste wenigstens, ja. Das soll nicht negativ sein über sie, nein. Die haben ja auch ihre Grenze, die Politiker, ja. Aber dann können wir immer noch im Kopf und im Herzen tragen, ja, liebe Kanzlerin, es gibt aber einen, der steht über euch allen, über allen deutschen, europäischen Politikern und auch weltweit. Er ist der Herr, er hat einen Thron aufgerichtet. Und deshalb gehen wir getröstet und lobend und dankend in das neue Jahr hinein und sagen, Herr, an deine Hand wollen wir gehen.